Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Erstmal guten Morgen von mir. Mega cool, dass ich heute Morgen hier sein kann, dass sich die Möglichkeit aufgetan hat. Und ja, ich hier heute Morgen predigen darf. Eins meiner neuesten Lieblingsworte ist Torpil. Meine Jungs lachen, die wissen, was das bedeutet. Torpil ist ein türkisches Wort und bedeutet so viel wie Kontaktmann. Also jemand, den ich kenne, der Macht hat oder Geld hat oder eben weitere Kontakte und einen, den ich dann eben um Hilfe bitten kann, wenn ich Hilfe brauche. Mein Papa zum Beispiel ist so ein Torpil für mich. Er hat zwar jetzt nicht übermäßig viel Geld oder Macht, die er jetzt einsetzen könnte, aber für jedes Thema hat er direkt jemanden im Kopf, der mir weiterhelfen kann. Der billigste TÜV, der Arzt, den er irgendwie kennt, ein Maurer, bei dem er sowieso noch einen Gefallen gut hat, oder ein guter Freund, der eine Wohnung in der Schweiz hat, wenn ich in Skiurlaub möchte. Und heute geht's um einen Mann, den hätte ich sehr gerne als Torpil gehabt. Der hatte genug Geld. Er hat den Juden eine Synagoge aus eigener Tasche gebaut, also war schon ein relativ reicher Mann. Der hatte Macht und Einfluss, er war über 100 Leute gesetzt. Wenn man heute eine Firma hat, wo 100 Mitarbeiter drin sind, dann gehört die Firma schon zu den Top 2%, wenn ich mich da richtig informiert habe, also schon ein Mann mit Einfluss. Und zusätzlich hat er auch noch die Kontakte zu den wirklich mächtigen Leuten, zu denen mit der fetten Kohle, die über Tausende befehlen konnten. Also ich hätte den Typ auf jeden Fall gerne als Torpil gehabt, aber in dieser Geschichte kommt gar nicht jemand zu ihm, sondern er geht zu Jesus und er erfährt die Macht von Jesus, die viel größer ist als alles, was er jemals an Macht gesehen hat oder hatte. Und ich lese euch einmal den Bibeltext vor. Der steht in Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, also zu Jesus, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortet und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht. Und zu dem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so einen großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden, in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Ich will auch noch kurz beten für die Predigt. Gott, ich danke dir für diesen wunderbaren Text. Ich danke dir, dass ich mich da tiefer hineindenken durfte, dass du eine Menge mir gezeigt hast. Und ja, es ist dein Wort. Und ich bitte dich, dass du dieses Wort auch so rüberbringst, wie du es rüberbringen möchtest, dass du mein Reden segnest und dass du segnest, dass es bei allen, die es hören, ankommt, wie du es möchtest. Amen. So, erstmal, wo wir überhaupt sind. Ihr kennt euch ja im Johannesevangelium jetzt ganz gut aus. Das habt ihr jetzt anderthalb Jahre, glaube ich, schon knapp seid ihr da dran. Hier ist es jetzt in Matthäus, deswegen mal ganz kurz. In Matthäus, er fängt an mit der Geburt Jesu, mit der Flucht von Jesus nach Ägypten. Dann in Kapitel 3 geht es um Johannes den Täufer. In Kapitel 4 beginnt er dann mit seinem Wirken und hat auch seine ersten Versuchungen in der Wüste. Tut seine ersten Wunder und seine ersten Lehren. Und das findet alles in Galiläa statt, das heißt in dem Gebiet, wo auch Nazareth ist, wo er aufgewachsen ist, und auch der See Genezareth im Norden von Israel. Genau. In Kapitel 5 bis 7 kommt dann die Bergpredigt, sehr bekannt, wo er Grundlagen für die Menschen legt und vor allem seine Jünger lehrt. Und dann in Kapitel 8, da sind die ersten drei persönlichen Gespräche von Jesus zu einem anderen Menschen. Alle drei haben mit einem Heilungswunder zu tun. Einmal ist es ein Jude mit Aussatz, einmal ein Heide, der römische Hauptmann, und einmal die Schwiegermutter von Petrus. Das sind die ersten drei persönlichen Gespräche in Matthäus. Und heute geht es eben um diesen Heiden. Und ich will den Text Vers für Vers mit euch durchgehen. Und wer eine Bibel dabei hat, gerne aufschlagen, dann könnt ihr mit meinem Gedankengang verfolgen. Genau, Vers für Vers. Ich fange mal an mit Vers 5. Ich lese die Verse auch einzeln nochmal immer vor. Als er, also Jesus, aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat. Was er bittet, kommt nachher. Erstmal, Jesus kommt nach Kapernaum. Es war eine Stadt in Galiläa, wo er gerade sowieso unterwegs ist und seinen Dienst begonnen hat. Und jetzt kommt er eben speziell in diese Stadt und da kommt ein Hauptmann auf ihn zu. Erstmal interessant, so einen Hauptmann trifft man zwar ab und zu auf der Straße, das kommt schon mal vor, aber dass der zu einem Juden kommt und ihn um etwas bittet, das war jetzt nicht die Regel. Die Juden waren auf die Römer eigentlich nicht ganz so gut zu sprechen. Immerhin waren die Römer die Besatzungsmacht und konnten theoretisch tun und lassen mit dem Land, was sie wollten. Die haben die Juden zwar an sich einigermaßen in Ruhe gelassen, aber die Juden haben sich auf jeden Fall gewünscht, dass die Römer verschwinden, was man auch an der Messias-Vorstellung von ihnen erkennt. Sie dachten, der Messias kommt, befreit sie einfach von den Römern. Das heißt, hier kommt einer zu Jesus, von dem die Juden sich eigentlich wünschten, dass er verschwindet. Speziell bei dem einen war es nicht ganz so schlimm. Er hat ja schon eine Synagoge für die Juden gebaut in Kapernaum und hat sich auch mit dem Glauben anscheinend ein bisschen beschäftigt, das werden wir gleich noch sehen, und hatte dadurch schon ein bisschen besseren Ruf und besseres Ansehen, vor allem bei den jüdischen Führern auch. Aber er war immer noch Römer und die Juden konnten die Römer nicht ausstehen. Aber er kommt jetzt nicht als Befehlshaber, der er eigentlich ist, sondern als Bittsteller zu Jesus. Und das ist ganz besonders. Und ich finde, schon hier im ersten Vers kann man an diesem Mann eine Haltung erkennen, ohne dass wir ihn jetzt groß kennen, die Demut zeigt. Er scheint irgendwie eine Ahnung zu haben, vor wem er gerade steht. Und dass es diesem Jesus gebührt, demütig vor ihn zu treten und nicht als einer, der ihm jetzt Befehle geben könnte. Okay, aber was bittet er jetzt eigentlich? Vers 6. Und er sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause, gelähmt und wird schrecklich gequält. Wahrscheinlich hat er ein bisschen mitbekommen, was Jesus vorher in Galiläa schon für Wunder getan hat und hofft jetzt, dass er das auch bei ihm tut, beziehungsweise für seinen Diener. Und ich unterstelle dem Hauptmann hier auch wieder eine tief demütige Haltung, fast schon eine Art Unterwürfigkeit. Er nennt Jesus nämlich Herr. Und was Herr und Diener sind, das weiß der Mann ganz genau. Er hat, wie gesagt, 100 Männer der römischen Armee unter sich. Er weiß, was es bedeutet, Herr zu sein oder auch Diener zu sein. Auch er steht unter Leuten. Und das weiß er ganz genau, wenn er Jesus hier gerade Herr nennt. Und noch eine Eigenschaft, die ich dem Hauptmann hier zuschreiben würde, ist Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Sein Diener, der zu Hause liegt, den hätte er auch sterben lassen können, sage ich mal so hart. Ich glaube, er hätte die Macht und die Befugnis gehabt, auch zu sagen, mit dem, der macht mir zu viel Arbeit, will ich nichts mehr zu tun haben, hab vielleicht auch genug Geld für einen neuen. Aber er macht sich Umstände, und zwar keine kleinen, weil er geht zu Jesus, einem jüdischen Lehrer, und macht sich auf, um diesem Diener, der eigentlich gesellschaftlich weit unter ihm steht, zu helfen. Schauen wir mal, was Jesus geantwortet hat in Vers 7. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Wenn wir uns mal genau anschauen, was der Hauptmann eigentlich gesagt hat, er hat gar keine Frage gestellt, sondern er hat einfach nur die Situation beschrieben. Mein Diener liegt zu Hause, natürlich mit der Hoffnung, dass Jesus was tut. Aber er hat Jesus nicht gedrängt. Er hat nicht gesagt, Jesus, du musst mitkommen hier. Du musst kommen und den heilen und es geht nicht anders. Sondern er hat erstmal die Situation geschildert. Aber Jesus diskutiert dann nicht lang und glaubst du das eigentlich, dass ich das kann? Oder ich habe gar keine Zeit oder wie auch immer. Jesus weiß, was zu tun ist und sagt, ich komme mit, um ihn zu heilen. Und was ich ganz besonders finde, ist, Jesus sagt, ich will kommen und ihn heilen. Jesus will ihm helfen. Und da scheint Matthäus auch Wert darauf zu legen, weil auch in dem Gespräch vorher kommt dieser Aussätzige zu Jesus und sagt, danke, kommt ein Aussätziger zu ihm und sagt zu Jesus, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus sagt, ich will es, sei rein. Jesus arbeitet nicht einfach so eine Masse von Leuten ab. Manchmal, finde ich, klingt das so, auch am Ende vom Kapitel 8 hier, nach den drei persönlichen Gesprächen. Da steht, am Abend brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch die Macht des Wortes und heilte alle Kranken. Und dieses heilte alle Kranken, das kommt auch öfter vor im Neuen Testament. Und das klingt für mich wie so eine Supermarktschlange, die eigentlich nur so durchgewungen wird, wo alle warten, dass sie endlich drankommen. Aber so ist Jesus nicht, sondern Jesus will die Menschen heilen. Der schiebt die nicht so übers Band, sondern er will sie heilen und das gerne. Ich meine, er ist immerhin auf die Welt gekommen, hat sich bespucken, schlagen und kreuzigen lassen, um unsere Last wegzunehmen. Und das war der Wille Gottes. Also er tut es gerne. Und genauso will Jesus auch diesem Mann helfen. An dieser Stelle, was würdet ihr jetzt denken an der Stelle des Hauptmanns? Also ich wäre erleichtert. Ich würde erstmal denken, ja, der Weg hat sich gelohnt, die Last ist weg, mein Diener wird geheilt. So ein Glück. Erinnert euch mal an eure letzte Gebetserhörung, was ihr da in dem Moment gedacht oder gefühlt habt. Also ich denke dann meistens, was für eine Erleichterung. Sack so ein bisschen in meinem Stuhl zusammen, nehme mal an, ich sitze und denke mir, ach, Gott hat was getan, Gott hat gewirkt und das auch noch auf meine Bitte hin. Und gleichzeitig denke ich, wie unfassbar, dass dieser Gott, der das Universum gemacht hat, einem, mir von 7 Milliarden Menschen gerade eine Bitte erfüllt. Und das erfüllt mich dann mit, ja, Ehrfurcht. Aber jetzt lese ich den nächsten Vers und denke mir, was ist das Problem von diesem Hauptmann jetzt noch? Er scheint auf den ersten Blick weder froh zu sein, noch irgendwie ergriffen, sondern er wimmelt eher ab. Ich lese mal Vers 8 vor. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Er hat gar kein Problem. Im Gegenteil, er hat hier vielleicht sogar die Erkenntnis seines Lebens. Er steht nämlich gerade vor dem Sohn Gottes. Und ich habe hier und da mal gelesen, dass er das eigentlich nur sagt, weil es halt nicht üblich war, dass ein Römer bzw. generell ein Heide einen Juden zu sich nach Hause einlädt. Aber ich glaube, dem Hauptmann geht es hier schon gar nicht mehr nur darum, sondern ja, er erkennt mehr und das sieht man eben an dem zweiten Teil des Verses. Er traut Jesus zu, dass er mit nur einem Wort seinen Knecht heilen kann. Und es zeigt ein unglaubliches Vertrauen. Stellt euch vor, er kommt nach Hause nach einem langen Fußmarsch und da liegt sein Diener immer noch krank, vielleicht noch kranker, vielleicht fast tot. Dann ist keine Zeit mehr, nochmal zu Jesus zu gehen und sagen, ah Jesus, du hattest recht, du hättest doch mitkommen sollen. Wie ich gesagt habe, das Wort reichte gar nicht. Dann ist es zu spät. Er muss jetzt 100% seines Vertrauens auf Jesus setzen. Und das tut er auch. Und er weiß, er hat die Macht und was er sagt, das geschieht. Übrigens hatte der Hauptmann auch Kontakt zu den Pharisäern. Wie gesagt, er hat die Synagoge gebaut und wahrscheinlich gar keine so schlechten Kontakte zu dem einen oder anderen. Aber die wollte er nicht fragen. Zu denen ist er nicht hingegangen. Er geht zu Jesus. Und das zeigt, ihm war bewusst, dieser Mann ist nicht nur normaler Mensch oder normaler Lehrer wie die anderen, sondern dieser Mann hat sogar Macht über Krankheit und vielleicht noch mehr. Und ich glaube, dass er sogar gewusst hatte, steht nicht so im Text, aber ich glaube, er hat sogar gewusst, das ist der Messias, von dem die Juden die ganze Zeit reden. Dieser eine Mann, auf den die ganze Zeit warten. Und das, finde ich, erkenne ich am nächsten Vers, weil ich glaube, das hätte er nicht sagen können, wenn er nicht gewusst hätte, wer wirklich Jesus ist oder zumindest eine Ahnung davon hatte. Vers 9. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin, und er geht. Und ich sage zu dem anderen, komm, und er kommt. Und ich sage zu meinem Knecht, tu dies, und er tut es. Der Hauptmann erklärt Jesus jetzt, warum er gar nicht kommen braucht. Beim ersten Lesen habe ich gedacht, hä? Der hat jetzt zu 100% Vertrauen auf Jesus? Und dann hält er eine Erklärungsrede noch, warum das jetzt so richtig ist, was er gerade gesagt hat, warum Jesus nicht kommen braucht. Komisch. Aber bei weiterem Überlegen habe ich gemerkt, diese Erklärung, die der Hauptmann da bringt, die zeigt so viel über ihn. Drei Sachen davon will ich euch sagen. Erstens, was ich eben schon mal gesagt habe, er hat eine ziemlich sichere Ahnung, wer Jesus ist. Das zeigt mir der Vers auf jeden Fall, diese Aussage von ihm. Er hat eine Ahnung, wer Jesus ist. Er hat ja sogar schon gesagt, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Und das erinnert mich so ein bisschen an Johannes den Täufer, der sagt, ich bin nicht mal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen oder die Schuhe zu tragen. Ihm ist absolut klar, ich bin jetzt gerade hier nicht der Befehlshaber. Der Herr steht vor mir. Und er zeigt Jesus mit seiner Erklärung, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer du bist und ich erkenne, dass du der Einzige bist, der alle Macht hat. Und das nicht nur über Menschen, so wie der Hauptmann selbst, sondern noch weit darüber hinaus auch über Krankheit. Ich würde eben so weit gehen und sogar sagen, er erkennt eine Göttlichkeit in Jesus. Eine zweite Sache, die ich an dem Hauptmann hier sehe, ist, es geht ihm nicht um sich. Er will keinen Trubel und kein Aufsehen um das Ganze. Jemand anders hätte vielleicht gesagt, oh, der Messias kommt zu mir oder dieser jüdische Lehrer kommt zu mir nach Hause. Das muss ich erstmal feiern, all meinen Freunden erzählen. Aber dem Hauptmann geht es um seinen Diener. Er will, dass sein Diener geheilt wird und deswegen kommt er zu Jesus. Er will Hilfe für diesen anderen Menschen. Und eine dritte Sache, ich sehe bei dem Hauptmann hier absolute Ehrlichkeit. Was er mit der Erklärung an Jesus zugibt, ist, ich kann gar nichts mehr tun. Ob er schon Ärzte oder andere Menschen vorher gefragt hat, wissen wir auch nicht. Aber er steht jetzt vor Jesus und sagt ganz ehrlich, ich habe menschlich gesehen ein bisschen Macht über ein paar Leute, aber ich kann in dem Fall nichts mehr tun. Ich bin schwach und du bist der Einzige, Jesus, der mir jetzt noch helfen kann. Und das zuzugeben ist manchmal gar nicht so einfach. Aber es ist essentiell für eine Beziehung mit Jesus. Auch bei der Bekehrung muss einem Menschen klar werden, ich kann gar nichts mehr tun. Und alles, was ich versuche beizutragen, das macht das Ergebnis auch nicht besser. Und ich muss mich allein an Jesus halten, sonst wird aus meinem Leben und vor allem aus dem ewigen Leben nichts mehr und ich bleibe mit meiner Last alleine. Aber den Schritt zuzugeben, finde ich, ist gar nicht so einfach. Trotzdem tut der Hauptmann es hier und gibt ehrlich vor Jesus zu, du bist hier der, der handeln muss und kann. Und jetzt sind wir an einem Punkt, ich fand den ziemlich krass, weil er meines Wissens nach nur einmal in der Bibel bzw. im Neuen Testament vorkommt. Und zwar ist Jesus über den Glauben eines einzelnen Menschen positiv erstaunt. Also er ist wirklich verwundert. Vers 10, als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Also ganz ehrlich, hättet ihr gedacht, dass Jesus darüber verwundert sein kann? Ich nicht, weil normalerweise steht in so einem Text, und er sah seinen oder ihren Glauben. Dann heilte er sie oder vergab die Sünden. Er sah den Glauben. Aber hier ist er verwundert. Was für ein Glauben muss das gewesen sein, der sogar Jesus zum Staunen bringt, der eigentlich die Gedanken und die Herzen der Menschen kennt? Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass Jesus hier wirklich vorher nichts gecheckt hat über diesen Mann und seinen Glauben. Und die sich jetzt förmlich irgendwie an den Kopf packt und denkt, oh nein, wie konnte ich das nicht gesehen haben? Stimmt, der hat ja einen riesen Glauben. Da habe ich vorher was Falsches gedacht. Nee, ich bin überzeugt, Jesus wusste das und Jesus wollte genau hier an diesen Punkt hin. Und er kannte nicht nur den Glauben des Mannes, sondern auch den Verlauf des Gesprächs. Aber dazu komme ich gleich noch. Hier erstmal ein paar ungewöhnliche Punkte, wovon ich zwei euch genauer erzählen will. Das erste, der Mann, dem Jesus hier einen großen Glauben zuspricht, der ist Heide. Wenn jetzt so ein Rabbi, der sein ganzes Leben lang, also so ein jüdischer Lehrer, der sein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet hat, alles aus dem Wort Gottes auswendig zu lernen, über seine Religion, seinen Glauben zu wissen. Wenn da jetzt jemand gesagt hätte, der hat einen großen Glauben, da hätten alle gesagt, natürlich, der hat ja auch das meiste dafür getan, natürlich hat er den größten Glauben. Aber dieser Mann hier ist ein Heide. Der hat erstmal nichts mit dem Volk Gottes und mit seinen Verheißungen zu tun, zumindest nach dem jüdischen Denken. Und der ist nicht mit dem Wort Gottes aufgewachsen und hat sein ganzes Leben lang gelernt. Und jetzt sagt Jesus das Unmögliche, in Israel hat keiner so einen Glauben wie dieser Heide. Keiner der Menschen, die zu dem Volk gehören, was Gott erwählt hat als sein Volk, hat so einen Glauben wie dieser Heide, der auch noch das Land, was eigentlich dem Volk Gottes gehört, besetzt. Was eine Ironie. Ich frage mich, was die Juden außenrum sich da gedacht haben müssen. Und an der Stelle fand ich noch ganz witzig oder vielleicht auch nicht ganz witzig, vielleicht auch ein bisschen traurig. Im Text steht, er sagt es zu denen, die nachfolgen. Und Nachfolge, das würden wahrscheinlich die meisten von euch so sagen und so bestätigen, ist das, was Jesus von uns möchte. Und jetzt sagt Jesus zu denen, die nachfolgen, dieser Mann hier hat einen größeren Glauben als alle in Israel. Das heißt, dieser Mann folgt mir wirklich nach. Das bedeutet, die Leute sind ihm nicht nachgefolgt, sondern sie haben ihm hinterhergegeiert. Er hat Wunder getan und das wollten die Leute sehen und sie sind ihm hinterhergerannt. Aber dieser Mann, dieser Heide, der ist wirklich nachgefolgt. Und an der Stelle habe ich mich mal versucht, in die Situation des Hauptmanns zu versetzen. Und ganz ehrlich, also wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, dann, dass Jesus zu mir sagt, dein Glaube ist groß. Was wäre das für eine Aussage? Wenn er schon sagen würde, Jonathan, dein Glaube, da hast nicht alles mit falsch gemacht, dann würde ich schon denken, derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Universum gemacht hat, der über alle Menschen den Überblick hat, der Herr einfach, sagt zu mir, Jonathan, dein Glaube ist nicht ganz schlecht. Aber dein Glaube ist groß. Das ist eine fette Aussage, finde ich. Eine zweite interessante Sache hier. Jesus unterbricht das Gespräch mit dem Hauptmann. Klingt eigentlich erstmal unhöflich. Bis jetzt hat Jesus einen einzigen Satz gesagt, nämlich, ich will kommen und deinen Diener heilen. Dann kommt der Hauptmann und hält eine Erklärungsrede, warum er das jetzt nicht machen soll, sondern das von hier aus tun kann. Und das Erste, was Jesus tut, ist nicht ihm antworten, sondern er dreht sich weg und spricht zu den anderen Leuten. Nicht die feine Art, könnte man denken. Aber was hier passiert, zeigt, finde ich, den wichtigsten Punkt an der ganzen Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ihr meinem Gedankengang bis hierhin gut folgen konntet. Ob oder ob nicht, bitte merkt euch diesen Punkt. Wenn Gott etwas tut, dann tut er das zu seiner eigenen Ehre. Und deshalb habe ich die Predigt auch überschrieben mit alles zu Gottes Ehre. Und hier hat der Herr mir in der Vorbereitung ein Licht aufgehen lassen an der Stelle. Es war so ähnlich wie in so einem Film, wo man die ganze Zeit denkt, cooler Film, coole Story, spannend, ich kann mir schon denken, wie es ausgeht. Und am Ende passiert eine Szene und man rutscht nur noch in seinem Sofa zusammen, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und denkt sich, der ganze Film war anders, als ich gedacht habe. Diese Szene hat alles umgeworfen. Und das habe ich ja auch gedacht. Natürlich ging es auch um den Hauptmann und um den kranken Knecht. Aber dieses ganze Gespräch war von Jesus geplant. Und Jesus wusste genau, worauf er hinaus will. Er will darauf hinaus, den Menschen das Reich Gottes zu erklären. Und natürlich, der Hauptmann und auch der Gelähmte und auch der Kranke, Diener, waren ihm wichtig und lag ihm am Herzen. Und er wollte gerne helfen, habe ich auch eben gesagt. Aber die erste Priorität von Jesus hat es immer, den Vater zu verherrlichen, seinen Willen zu verkünden und auf sein Reich hinzuweisen. Dass der Hauptmann hier überhaupt kommt, zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, war von Gott geführt. Bin ich voll von überzeugt. Dass Jesus sagt, er will mitkommen und den Knecht heilen, war so geplant. Dass der Hauptmann dann abwimmelt und war eigentlich der Sinn der Sache. Obwohl der Hauptmann es selber wahrscheinlich nicht gecheckt hat. Aber Jesus wollte genau hierhin, dass er dem Volk um ihn herum eindrücklich vermitteln kann, hier ist ein Heide Und diese Heide hat einen größeren Glauben als die allermeisten von euch. Und genau das ist Gottes Plan. Er wird die, die bis jetzt zu seinem Volk, die nicht zu seinem Volk gehörten, jetzt zu seinen Kindern machen. Das Evangelium, zumindest ein Teil davon. Und in den nächsten zwei Versen erklärt er das dann nochmal selber ein bisschen genauer. Vers 11 und 12 lese ich zusammen. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Krasse Aussage. Aber dieser Mann, dieser Hauptmann, war erst der Anfang. Es werden von der ganzen Welt Menschen mit den Stammvätern des auserwählten Volkes Gottes zusammen an einem Tisch sitzen. Die Völker von Osten und Westen, das heißt für die Zuhörer, die da waren, übersetzt, die Heiden aus der ganzen Welt. Und die sollen jetzt mit den Männern zusammen am Tisch sitzen, im Reich Gottes, die eigentlich die Vorfahren von ihnen sind, die Vorfahren von denen, die laut Jesus in die Finsternis geworfen werden. Finde ich eine krasse Aussage, unfassbar für uns, aber wahrscheinlich erst recht für die, die dazugehört haben, weil ich denke, die haben gemerkt, vielleicht meint er sogar uns. Aber wie geht das jetzt, dass das so passiert? Genau, durch den Glauben. Und das ist genau der Punkt von Jesus. Genau deswegen wollte er auf den Glauben dieses Hauptmanns hinaus. Er kitzelt mit der Aussage, ich komme und heile deinen Diener, genau die richtige Reaktion von dem Hauptmann raus. Und damit kann Jesus arbeiten und an diesem Tag nicht nur einen Menschen heilen, sondern auch noch der Menschenmenge das Evangelium, beziehungsweise einen Teil davon, erklären. Finde ich heftig. Und trotzdem bringt Jesus auch noch das Heilungswunder zu Ende. Vers 13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Der Glaube war klar des Hauptmanns, die Menschen wurden belehrt, alles ist gesagt, Jesus hat eine Kurzpredigt gehalten, bringt es auf den Punkt. Und dann kümmert er sich aber auch noch um den einzelnen Menschen, um den, der mit vollem Vertrauen gerade zu ihm gekommen ist. So, war jetzt eine Menge. Habt euch vielleicht das ein oder andere mitgeschrieben oder mitgelesen. Ich will das Ganze trotzdem nochmal kürzer zusammenfassen. Es kommt ein Mann zu Jesus, der braucht Hilfe. Und er macht einiges richtig. Erstmal ist ganz wichtig, er geht überhaupt zu Jesus. Und bitte, bitte guckt euch das ab. Geht zu Jesus. Wenn du merkst, es läuft im Leben nicht, geh zum Herrn. Wenn die Leute nerven, geh ehrlich damit zum Herrn, sag ihm das. Und wenn alles so läuft, wie du es dir vorstellst und perfekt ist im Leben, auch dann geh zum Herrn. Immer, immer, immer. Ich sage damit jetzt nicht, wenn du krank bist, geh nicht mehr zum Arzt, sondern bete nur lang genug, bis du gesund wirst. Geh trotzdem zum Arzt. Ich glaube auch, die Ärzte hat Gott geschenkt. Aber geh trotzdem immer, immer, immer mit allem zum Herrn. Und wenn du dann bei Jesus bist, dann können wir uns weiter am Beispiel vom Hauptmann orientieren. Erstens, geh zu 100% ehrlich zu ihm. Ich habe es eben gesagt, der Hauptmann hat sich nicht anders dargestellt, als er war. Er ist so gekommen, wie er war, und hat Jesus das halt so ehrlich ins Gesicht gesagt, was sein Problem ist, dass er nicht weiterkommt und dass der Einzige, der ihm gerade helfen kann, Jesus ist. Ehrlich. Er hat sich damit verletzlich gemacht. Er war eigentlich der große Hauptmann und jetzt konnte er nicht weiter, aber er ist damit ehrlich zu Jesus gekommen. Das Zweite, erkenne Jesus als den Herrn an. Der Hauptmann nennt Jesus hier Herr und erkennt damit an, dass er selbst gerade nicht der ist, der die Macht hat, obwohl er das normalerweise oft in seinem Leben kannte. Jesus ist der, der die Situation hier im Griff hat und den Überblick hat. Und alles, was ich dann noch dazu tue, wenn ich sage, Jesus, ich bitte dich um das und das, alles, was ich von mir aus dazu tun will, wird nicht zu einem viel besseren Ergebnis beitragen. Heißt nicht, ich lehne mich zurück und warte nur, aber ich erkenne Jesus als Herrn über diese ganze Situation an. Und als Nachfolger von Jesus habe ich mein Leben ja sowieso komplett ihm gegeben. Warum dann nicht erst recht diese einzelne Situation und ihn als Herrn darüber anerkennen? Und das Dritte, hab Vertrauen auf Jesus. Das klingt irgendwie wie so eine Floskel, das sagt man in vielen Predigten, aber an dem Hauptmann sehen wir, er hatte so viel Vertrauen, dass er Jesus gar nicht bemühen wollte, zu ihm zu kommen und alles drumherum, sondern er wusste, ein Wort von Jesus reicht. Beziehungsweise er wusste es nicht mal unbedingt zu 100% sicher. Er hatte wahrscheinlich noch nicht vorher schon mal einen Diener heilen lassen. Aber er hat sein volles Vertrauen darauf gesetzt. Und dieses Vertrauen, beziehungsweise dieser Glaube, war das, was Jesus auch gefreut hat, gewundert hat, gefreut hat und was nachher belohnt wurde. Und ganz zum Schluss noch einmal das, was ich an dem ganzen Ding am allerwichtigsten finde. Wichtiger sogar als die Heilung, wichtiger als der Glaube des Hauptmanns. Bitte merkt euch das, wenn der Herr etwas tut, dann seid euch immer bewusst, er tut es zu seiner eigenen Ehre. Mit der Bekehrung sage ich ja schon, Jesus, dir gebe ich mein Leben, mach du damit, was du willst. Und wenn Gott dann was tut und wir zu ihm kommen, dann wird er was tun, wann, wie und wo er will. Und du brauchst nicht sagen, Gott, jetzt wäre doch der perfekte Zeitpunkt, lass doch mal jetzt das und das. Nicht wann, wie und wo du willst, sondern dann, wann er und wie und wo er will und das zu seiner eigenen Ehre. Amen.